Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Planetarium Hamburg im Stadtpark. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Finanzsenator Dr. Andreas Dressel. Ahoi, Andreas.
Ja, ahoi, guten Morgen.
Lieber Andreas, welches ist eigentlich dein Lieblingslied, in dem Geld eine Rolle spielt? Ist es Bruttosozialprodukt von Geier Sturzflug, das unlängst auch Olaf Scholz zitierte? Oder ist es eher Money for Nothing von den Dire Straits? Oder doch lieber ABBA, Money, Money, Money? Oder bist du mit den Prinzen, ich wäre so gerne Millionär?
Nee, ich finde tatsächlich Geier Sturzflug richtig gut und auch richtig schön aktuell. Weil wir in der Tat das jetzt auch als Motto haben, zu sagen, wir spucken jetzt wieder in die Hände. Natürlich alles Corona-konform und hygienemäßig korrekt.
In die desinfizierten Hände.
In die desinfizierten Hände und steigern das Bruttosozialprodukt. Da ist zwar auch viel Sozialkritisches an anderer Stelle drin, aber sozusagen der Claim ist schon ein Punkt, den, glaube ich, wir jetzt an vielen Stellen in der Politik und in der Wirtschaft uns zu Herzen nehmen sollten.
Ich finde aber ja, die Prinzen mit Ich wäre so gerne Millionär würde ja auch passen. Ich habe jetzt die Tage gelesen, ihr wollt euch jetzt auch noch an gefährdeten Firmen beteiligen. Das heißt, da wird jetzt wieder eine Extrakasse aufgemacht.
Ja, ich glaube, aber wir müssen ja ein bisschen gucken, dass wir für diese Krise einen langen Atem haben. Und das sieht man jetzt. Wir haben jetzt die erste Krisenbewältigung hinter uns. Aber wir wissen auch, dass der Herbst jetzt noch verdammt lang werden kann. Und Stand jetzt ist es ja so, dass man ab 30.09. wieder bei gefährdeten Unternehmen eigentlich zum Insolvenzrichter gehen muss und Insolvenz anmelden muss. Wahrscheinlich wird diese Frist noch ein bisschen hinausgezögert, aber jeder weiß, es gibt Unternehmen und auch welche in Hamburg, wo es alles echt knapp ist, wo man in Schwierigkeiten ist. Und wenn wir sehen, dass irgendwann eine Insolvenzwelle auf uns zurollt, dann wäre das schon ein verheerender Punkt. Deshalb überlegen wir in der Tat und bereiten das auch ganz konkret vor, dass wir für mittelständische Unternehmen in so einem Rahmen 50 bis 250 Mitarbeiter ergänzend zu den Hilfsmaßnahmen des Bundes sagen können, für 7 Jahre, bis zu 7 Jahre beteiligen wir uns mit stillen Beteiligungen an solchen Unternehmen, um ihnen durch die Krise zu helfen. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir im Herbst dieses Instrument, das nennt sich dann Hamburg-Fonds, auch einsatzfähig haben.
Ist das dann quasi wie ein zinsloses Darlehen oder gewinnt ihr tatsächlich möglicherweise auch? Also nehmen wir mal an, ihr beteiligt euch mit 1 Million an einer Firma, wenn die jetzt richtig abgeht, wie sonst was in den nächsten 7 Jahren, kriegt ihr dann tatsächlich auch den höheren Wert ausgezahlt als Stadt und macht dann Geschäft? Also es wäre ja zu wünschen, allen Beteiligten.
Absolut. Also das wäre in der Tat eine Sache. Der Best Case ist, dass wir in 7 Jahren auch aus einer Beteiligung mit Gewinn rausgehen müssen. Eine Frage ist auch immer, Mensch, wollt ihr dann jetzt in den 7 Jahren irgendwie da den besseren Unternehmer spielen? Nein, es ist eine stille Beteiligung. Das heißt, das Management soll auch beim Management bleiben und wir wollen dann nicht jetzt ständig mitregieren. Aber natürlich machen wir das auch mit dem Angang, dass gut gewirtschaftet wird, dass es eine gute Entwicklung nimmt und wir eine Chance haben, jedenfalls nach 7 Jahren auch mit Gewinn rauszugehen.
Ein Unternehmer hat mir letzte Woche erzählt, der sich an vielen Startups schon beteiligt hat, dass es eigentlich schon ein Erfolg ist, wenn ein Startup von 10 richtig Gewinn abwirft. Dann deckt der auch quasi die anderen Beteiligungen, die nicht so erfolgreich gelaufen sind. Das wäre ja für euch eigentlich eine schlechte Quote, ne?
Nee, deswegen prüfen wir das ja auch ganz sorgfältig. Es wird auch so sein, dass wir nicht, dass eine Politentscheidung ist nach dem Motto, beteiligen wir uns ja oder nein, sondern natürlich wird es externe Expertise geben. Man wird gucken, greifen wir nicht in ein fallendes Messer. Also sozusagen jemand, der schon vor Corona in Schwierigkeiten war, der sozusagen schon kurz vor knapp war in der Situation vorher, Dem können wir an der Stelle natürlich nicht helfen. Aber wer vorher ein gutes Geschäftsmodell hatte und jetzt durch Corona in Schwierigkeiten kommen ist und wo man sagt, Mensch, das ist auch eine gute Zukunft nach Corona, und das ist etwas, wo wir ein großes Interesse daran haben, dass diese Unternehmen durch die Krise kommen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass die Wertschöpfung erhalten bleiben. Und das sage ich auch als Finanzsenator, jedes Unternehmen, was ich jetzt rette, das rettet mir auch meine Steuereinnahmen in den nächsten Jahren. Deshalb ist das nachher etwas, wo es im idealen Fall tatsächlich nur lachende Gesichter geben kann.
Ist denn schon klar, wer euch diese Expertise geben wird? Weil Politik hat ja in den letzten Jahren, egal ob auf EU-Ebene oder auch Bundesebene, nicht immer ein gutes Händchen gehabt für die beratenden Agenturen und Einrichtungen. Da gibt es ja doch fast monatlich gibt's da interessante Geschichten zu lesen.
Ja, das stimmt. Deswegen muss man auch natürlich kritisch verfolgen, was aktuell in der Wirecard-Aufarbeitung passiert, weil das natürlich auch auf die Beraterszene und die Wirtschaftsprüferszene auch nicht nur ein gutes Licht wirft. Wir haben aber tatsächlich gute Erfahrungen gemacht jetzt mit den länderübergreifenden Bürgschaften, die im Moment ausgegeben werden. Die werden nämlich auch durch Beratungsunternehmen vorgeprüft. Ist das ein guter Business Case? Haben wir eine vernünftige Hilfsperspektive? Wir werden das immer auf Herz und Nieren prüfen. Aber natürlich kannst du nie ganz ausschließen, dass nachher auch mal eine Sache sich im realen Leben schlechter darstellt als nachher in der Papierlage am Anfang. Aber das ist in der jetzigen Krisenbewältigung unvermeidlich, dass auch mal ein Fehler passiert, weil nur nichts tun, macht man keine Fehler, aber das wäre der größte Fehler, mit dem man jetzt in der Krise machen könnte, quasi jetzt zaudern, nicht helfen, sondern wir wissen, die Hilfen sind nötig und sie helfen auch tatsächlich und sie bringen auch mit jetzt den Laden wieder voran.
Also ich finde es ja super, dass ihr da so agil seid und auch kreativ seid. Trotzdem kommt natürlich die Frage auf bei möglicherweise anderen Arbeitgebern, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich. Ich habe jetzt 12 Mitarbeiter. Stocke ich jetzt auf um 38 Mitarbeiter, wenn es brenzlig wird? Oder gibt es auch noch eine Idee, wie den kleineren Unternehmungen geholfen wird? Also ihr wollt euch ja jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ist dieses Modell ja für Firmen, die auch eine gewisse Relevanz für Hamburg haben und natürlich auch eine bestimmte Anzahl an Arbeitsplätzen, die dann damit gerettet werden. Nur ich kann mir gut vorstellen, dass die Kleineren dann auch gleich wieder aufschreien werden und sagen werden, ja, was mit uns?
Ja, aber deswegen versuchen wir ja quasi die gesamte Bandbreite abzudecken. Also für die ganz Großen ist logischerweise, daran würden wir uns verschlucken. Das ist etwas, wo der Bund aktiv werden muss. Das macht er auch über seinen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist für die größer 250. Mhm. Für die Mittleren, das sind in der Tat in Hamburg auch über 1.000, die dafür in Betracht kämen. Also die sozusagen grundsätzlich in der Zielgruppe wären, gehen wir von der Größenordnung aus, dass das auch über 100 Unternehmen seien, die theoretisch antragsfähig sein könnten in Hamburg, wo die auch vielleicht in einer Lage sein könnten, dass sie einen solchen Antrag auf Hilfen aus diesem Hamburg-Fonds stellen würden. Dann haben wir die kleineren, da haben wir diesen Corona-Recovery-Fonds, der auch sozusagen bis 50 Mitarbeiter greift, der auch schon auch Beteiligungskapital bereitstellt. Und bei den Kleinen, diesen Hamburg-Kredit-Liquidität, der wirklich ein wirklich bombastisch gutes Kreditangebot beinhaltet, sehr zinsgünstig, sehr tilgungsfreundlich gestaltet. Das heißt, wir versuchen immer schon die gesamte Produktpalette sozusagen auf alle Zielgruppen hin auszurichten, dass nachher niemand in die Röhre guckt. Und es gibt auch jetzt ja erste Untersuchungen, die zeigen, wie helfen eigentlich die Staatshilfen. Und das gibt tatsächlich ein sehr gutes Feedback. Und deshalb kann ich jedem nur sagen, sich umfassend informieren. Es ist eigentlich für jeden was dabei. Keiner muss in die Röhre gucken.
In den letzten Wochen habt ihr ganz viele Bestnoten abgestaubt, auch im bundesweiten Vergleich als Senatsmitglieder, dafür, dass ihr eine sehr umsichtige Politik gemacht habt. In den allerdings so gegen Ende der Sommerferien kam dann doch Kritik auf, wo man euch vorgeworfen hat, ihr habt zu langsam reagiert. Also auch ich würde das fast sagen, wenn man sieht, dass so ein richtiger Aktionismus hier erst aufgetreten ist, was zum Beispiel die Tests an den Flughäfen und so weiter angeht, erst gegen Ende der Sommerferien. Und die Sommerferien waren ja schon lange bekannt. Wart ihr da alle ein bisschen Corona-müde oder sagst du, nee, das ist richtig, dass wir so spät reagiert haben, warum auch immer?
Naja, wir haben ja nicht spät reagiert, sondern die die Grundregeln gelten ja durch die Verabredung zwischen Bund und Ländern und durch die Eindämmungsverordnung auch schon vorher. Das heißt, natürlich ist, wer in Risikoländer fährt, wusste schon zu Ferienbeginn, dass für ihn Quarantäne gilt. Ne? Also das war klar, dass diese Regeln gab es. Und das Einzige, was tatsächlich dann noch im weiteren Ferienverlauf dazu kam, dass es erleichterte Testmöglichkeiten gab und gibt, um an Flughäfen und bei bestimmten anderen Orten durch mehr Testkapazitäten man einen Weg zu finden, um aus dieser Nummer mit Quarantäne rauszukommen. So, das ist tatsächlich der einzige Unterschied. Und das finde ich auch nach wie vor ein richtiges Vorgehen. Und ich würde mir als Finanzsenator auch wünschen, da bin ich sehr bei unserem ersten Bürgermeister, der sagt, also irgendwann ist es auch okay, wenn auch der Betreffende mit selber dafür zahlt. Denn wer einen Urlaub in Risikogebiete bezahlen kann, der muss nachher auch gucken, dass er vielleicht sich an den Testgeschichten beteiligt. Weil warum soll das eigentlich die Allgemeinheit bezahlen, während ein Risiko?
Aber kam diese Diskussion nicht viel zu spät auf, leider Gottes? Also hätte man das nicht alles schon vor 6 bis 8 Wochen führen müssen?
Ja, die Grundregel nochmal, dass man in Quarantäne muss, wer in ein Risikogebiet fährt, das war jedem Reisenden vorher bekannt, als die ersten Sommerferien diesem Sommer.
Ja, nur manche Risikogebiete haben sich natürlich auch erst in der Zeit des Sommers entwickelt. Ne?
Ja, so viel Änderungen hat es da gar nicht gegeben, wenn sich mal die Gesamtliste anguckt. In der Tat das Thema, dass einzelne Regionen von Spanien dazugekommen sind, das war erst im Verlauf der Ferien. Aber die Grundregel, die ja im Prinzip sagt, außereuropäisches Ausland ist im Prinzip pauschal Risikogebiet plus minus, das war etwas, was zu Beginn der Hamburger Sommerferien jedem Reisenden in Hamburg bekannt war. Jeder Reisende wusste, wenn er in ein Risikogebiet fährt, muss er mit Quarantäne rechnen. Das Einzige, was wir sozusagen serviceorientiert jetzt verbessert haben, ist diese Möglichkeit mit Teststationen an den Flughäfen beispielsweise. Und das kam in der Tat erst in der zweiten Ferienhälfte.
Wenn wir schon über Urlaub sprechen, wo hast du Urlaub gemacht?
Ja, nicht in einem Risikogebiet, das war sozusagen für uns auch völlig klar. Wir waren im Erzgebirge, also auch mal richtig auch ganz deutsche Ecken mal kennenlernen. Wir wollten jetzt an die See, fahren wir eigentlich sowieso auch recht häufig mal an die Ostsee oder auch mal an die Nordsee. Und
deshalb, du wohnst ja so nördlich von Hamburg, richtig, dass du ja quasi kurz vor der Ostsee bist.
Genau, wer also einen Steinwurf weit von der Landesgrenze wohnt, der hat es dann auch nicht so weit zur Ostsee. Aber wir waren im Erzgebirge und es war einfach auch, kann ich wirklich hier auch nur jedem mal empfehlen, eine wirklich schöne Ecke mit Wandern und Radfahren, aber auch Städte entdecken. Und insofern lohnt sich auch mal, haben auch viele gemacht, jetzt mal deutsche Ecken zu entdecken, wo man sonst nicht so hinfährt.
Und der Finanzsenator läuft dann in kurzen Hosen und Sonnenschutzfaktor 50 durchs Erzgebirge? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja.
Und Handy dann ganz weit weg vor allen Dingen? Oder ist es immer dabei?
Das Handy ist immer dabei. So, und ich hatte dann in der Tat auch einerseits ulkige, andererseits auch durchaus traurige Begegnung. Wir waren dann in Dresden. Und wollten eigentlich Stadtbummel machen, überall alles voller Polizei. Wir gucken auf den Kalender, oh, ist ja Montag. Und da ist ja immer diese in Tüttelchen Montagsdemo von diesen schrecklichen Pegida-Figuren. Und dann haben wir uns mal ganz spontan dann der Gegendemonstration angeschlossen, war jetzt für die Kinder auch mal spannend, Demonstrationen und Gegendemonstrationen mitzubekommen.
Und wurden die gleich im Urlaub politisiert.
Wurden die gleich politisiert. Und was man dann schon merkt, dass die gesellschaftliche Situation in Sachsen eine andere ist als in Hamburg, weil die Zahl der Gegendemonstranten war leider kleiner als die der Demonstranten. Und ich habe das dann auch getwittert und die Reaktion durchaus auch aus dem Dresdner Bereich war nach dem Motto, Mensch, jetzt müssen hier schon Touristen mit demonstrieren, weil aus Sachsen und aus Dresden zu wenige gesellschaftlich ein Gegengewicht bilden gegen Pegida. Da sage ich mal, so habe ich wieder 3 Kreuze gemacht, dass wir in Hamburg hier leben, weil wenn solche Spinner in Hamburg demonstrieren würden, dann würde sich hier eine sehr, sehr breite Mehrheit denen entgegenstellen. Hier, glaube ich, haben die Anständigen deutlich die Mehrheit und solche abseitigen Figuren würden hier keinen Fuß an den Boden kriegen.
Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Sag mal, ja, die ganze Woche sind Temperaturen über 30 Grad angesagt. Denkt der Finanzsenator und Chef der Finanzbehörde mal über hitzefrei nach oder spielt das überhaupt gar keine Rolle? Oder gibt es dann mal ein Eis für die Belegschaft? Oder habe ich dich jetzt erst auf so eine Idee gebracht?
Also Eis ist immer natürlich eine gute Idee. Das Schöne ist ja, dass wir so ein wunderbares altes Gebäude haben hier am Gänsemarkt. Da bin ich jetzt hier auch gerade davor. Baujahr 1926 und diese schönen, dicken, alten Mauern haben ja etwas Gutes an warmen, heißen Tagen. Sie spenden A, Schatten und B, auch eine kühle Raumtemperatur in den Innenräumen. Das heißt, es ist in den Innenräumen in den allermeisten Bereichen gut auszuhalten, wie im Rathaus auch. Also insofern, glaube ich, kommen da alle einigermaßen mit zu Rande. Und ich werde aber gleich mal gucken, ob es irgendwie doch irgendwo zu heiß ist.
Also zunächst erstmal kein Hitzefrei für die Finanzbehörde. Lieber Andreas, herzlichen Dank und ich wünsche eine tolle Woche und auf bald.
Ja, alles Gute, schöne Grüße an alle und eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.